Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Und dazu begrüßt sie Britta Fecke. Herzlich willkommen. Wie es aussieht, soll die pauschale Abstandsregel für Windräder gelockert werden. Details erfahren Sie jetzt gleich zu Beginn der Sendung. Außerdem berichten wir in Umwelt und Verbraucher von der Gründung einer europäischen Forschungsinitiative, die sich für eine Landwirtschaft ohne Pestizide einsetzt. Dass Sie beim Geldanlegen bei Aktien besser auf die Dividende achten sollen und wie Sie darauf achten sollen, das schildern wir ebenso wie im Verbrauchertipp, wie Sie Ihre guten Vorsätze durchhalten. Neben der Suche nach geeigneten Speichermedien und dem Netzausbau ist der Ausbau der Windkraftanlagen ein wichtiger Baustein der Energiewende. An Land werden allerdings kaum noch Windräder aufgestellt, weil zwar die meisten den sauberen Strom aus Wind- und Sonnenenergie befürworten, aber ein Windrad in der Nähe ihres Wohnhauses nicht akzeptieren. Damit der Ausbau der Windkraft nicht noch weiter stockt, will Wirtschaftsminister Peter Altmaier nun die geplante Regelung für den Mindestabstand lockern. Details kennt Theo Gers.
Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier rückt von der geplanten starren Abstandsregel für Windturbinen von 1000 Metern ab. Eigentlich sollten diese 1000 Meter als bundesweit einheitlicher Abstand zur Wohnbebauung festgelegt werden, von dem ein Bundesland allerdings abweichen kann. So verlangen es bislang Teile der CDU-CSU-Fraktion, die damit den massiven Bürgerprotest gegen Windanlagen wenigstens ein wenig dämpfen wollen. Umgekehrt lief die gesamte Branche der Erneuerbaren, aber auch die SPD, gegen eine starre 1000-Meter-Regel Sturm, weil dadurch die für die Windkraft verfügbare Fläche in Deutschland auf einen Schlag um 40% sinken und damit alle Ausbauziele in weite Ferne rücken würden. Nun verlagert Altmaier das Problem auf die Länder. Jedes einzelne Land kann jetzt selbst bis 2022 die 1000 Meter festlegen. Die Betonung liegt dabei auf dem Wort kann. Und kann bedeutet eben nicht muss. Die Länder können auf die 1000 Meter auch verzichten und gar nichts festlegen oder, wenn sie bereits Abstandsregeln haben, an diesen festhalten. Der Clou? Kein Land wird mehr gezwungen, von bundesweit geltenden 1000 Metern abzuweichen, sondern nur noch aufgefordert, selbst eine Regel festzulegen. Ob die dann bei 1000 Metern liegt oder darunter oder darüber, das ist Ländersache. Hermann Albers, Präsident des Bundesverbandes Windenergie, hält diesen neuen Vorschlag für praktikabel, weil eine Abstandsregel von 1000 Metern pauschal und bundesweit gültig den Ausbau noch weiter abgebremst hätte.
Die Planung in den Ländern, wie sie heute vorliegen, die teilweise Abstände in Schleswig-Holstein ab 400 Meter nach oben sozusagen vorsehen, 500 Meter in Niedersachsen, 800 Meter gegenüber dörflicher Bebauung. Das sind Instrumente, mit denen man in den Ländern flexibel arbeiten kann. So können wir den Zubau in Deutschland für die kommenden Jahre absichern.
Vom Tisch ist auch die besonders umstrittene Bestimmung, dass schon eine Ansammlung von 5 Wohngebäuden reichen sollte, damit die Abstandsregel von 1000 Metern greift.
Die 5 Gebäude sind als strenge Vorgabe vom Tisch. Ich glaube nicht, dass es Bundesländer geben wird, die diese Regelung übernehmen möchten oder übernehmen werden.
In den vergangenen 2 Jahren ist der Ausbau der Windenergie hierzulande drastisch eingebrochen, im letzten Jahr auf weniger als 1 Gigawatt.
Die anerkannte und notwendige zukünftige Zahl des jährlichen Zubaus muss bei 5 Gigawatt liegen.
Rechnet hingegen Hermann Albers vor und blickt dabei auf das Ziel, bis 2030 den Anteil des Stroms aus erneuerbaren Quellen von heute 42,6 auf dann 65% zu steigern. Um das auch wirklich zu schaffen, sollen sich die Länder nun eigene, feste Ausbauziele setzen. Dabei ist für Albers die Frage überfällig, 65% von was eigentlich? Wirtschaftsminister Altmaier geht davon aus, dass der Stromverbrauch bis 2030 sogar sinkt. Dann wäre das 65%-Ziel aus heutiger Sicht noch erreichbar. Hermann Albers hingegen rechnet mit einem deutlich höheren Stromverbrauch. Und dann steht hinter der Zielerreichung ein dickes Fragezeichen.
Wir sind uns mit der Mehrheit der Wissenschaftler in Deutschland einig, dass der Strombedarf von 600 Terawattstunden auf etwa 750 Terawattstunden ansteigen wird. Und 65% von was heißt, wir müssen damit kalkulieren, dass wir 65% von 750 Terawattstunden Strom verbrauchen und nicht von den angenommenen 580 Terawattstunden im BMW berechnen müssen und planen müssen.
Heißt übersetzt, auch wenn jetzt die Abstandsregeln für Windanlagen lockerer werden sollten, droht 2030 immer noch eine große Stromlücke.
Über den Verzicht der pauschalen Abstandsregel für Windräder berichtete für uns Theo Gers. Der Einsatz von chemischen Pflanzenschutzmitteln steht in der Kritik, unter anderem wegen des Rückgangs der Artenvielfalt allgemein, von der Feldlerche bis zum Frosch, und besonders wegen des Insektensterbens. Pestizide wirken natürlich nicht nur wachstumshemmend oder tödlich auf die Schädlinge, sondern auch auf die Umgebung wie Boden und Gewässer und alle darin lebenden Organismen. Entscheidend ist dabei nicht nur die eingesetzte Menge der Pestizide, sondern auch das ökotoxikologische Gefährdungspotenzial durch immer wirksamere Pflanzenschutzmittel. Nun haben sich 24 agrarwissenschaftliche Forschungseinrichtungen aus 16 europäischen Ländern zusammengeschlossen und die Initiative für eine pestizidfreie Landwirtschaft unterzeichnet. Das Bundesforschungsinstitut für Kulturpflanzen, das Julius-Kühn-Institut, nimmt ebenfalls teil. Ich bin nun mit der Agrarwissenschaftlerin Silke Dachbrot-Zaidé von eben diesem Institut verbunden. Frau Dachbrot-Zaidé, wie soll denn die Zusammenarbeit von 24 Einrichtungen aus 16 europäischen Ländern koordiniert werden?
Also zunächst ist es ja erstmal so, dass sich natürlich diese Agrarforschungsallianz diesem gesellschaftlichen Wunsch stellt und natürlich den Wandel in der Landwirtschaft unterstützen möchte. Und dazu haben diese Forschungsinstitutionen sich entschlossen, als Think Tank zu organisieren und sehen sich als Impulsträger, als sozusagen eine kritische Masse, um neue Ideen und systemische Forschungsansätze zunächst ohne Grenzen frei denken und entwickeln zu können. Es wird dazu in verschiedenen thematischen Arbeitsgruppen interdisziplinär zusammengearbeitet. Dort werden Themenfelder wie biologische Methoden beispielsweise, genetische Grundlagen diskutiert. Es werden von den Wissenschaftlern mit ihrer großen Expertise Anbausysteme und verschiedene Agrotechnologien diskutiert und auch ökonomische Fragestellungen selbstverständlich angesprochen. Und es wird also damit die europäische Expertise zu einem großen Grad gepoolt, um effizient zusammenarbeiten zu können.
Nun ist das langfristige Ziel ja sehr hoch gesteckt, nämlich ganz auf die Anwendung von Pestiziden zu verzichten. Wie wollen Sie da hinkommen?
Zunächst muss man sich wahrscheinlich auf dem Weg dorthin erstmal mittel- und kurzfristige Ziele setzen. Denkbar sind da zunächst technische Lösungen, wie zum Beispiel die Präzisionslandwirtschaft. Da geht es darum, ganz punktgenau beispielsweise Unkrautnester oder auch den Pilzbefall der Kulturpflanzen zu kontrollieren. Wir können auch mit der Präzisionslandwirtschaft eine Mangelernährung im Feld erkennen. Wir können in Obstanlagen beispielsweise frühzeitig erkennen, wenn bestimmte Krankheiten zu erwarten sind oder auch schon auftreten und diese dann eben tatsächlich punktgenau behandeln.
Wie muss ich mir Präzisionslandwirtschaft vorstellen? Mit Drohnen oder welche Möglichkeiten gibt es da?
Also die Drohnentechnologie wird dazu bisher noch nicht genutzt. Es ist zukünftig durchaus denkbar, aber zunächst finden solche Verfahren Anwendung wie beispielsweise Robotics, dass also tatsächlich mit kleinen Geräten automatisch über Felder oder durch Obstanlagen gefahren wird. Bestimmte Unkräuter können visuell erkannt werden, punktgenau behandelt werden oder eben auch durch mechanische Verfahren dann punktgenau zerstört werden. Und ansonsten wird Pflanzenschutztechnik mit bestimmten Pflanzenschutzdüsen angewendet, die dann tatsächlich nur Teile der Pflanze oder des Obstgartens behandeln, wo tatsächlich auch Krankheitserreger auftreten.
Geht es auch mehr in Richtung Züchtung?
Wir haben natürlich mit der Züchtung eine wesentliche Grundvoraussetzung zu schaffen, um widerstandsfähige, krankheitsresistente und auch stresstolerante Pflanzen züchten zu können. Und dafür bietet eben die Züchtung, die sich auf breite genetische Ressourcen stützt, einen wesentlichen Grundbestandteil in der Vorlaufforschung, die dann in der weiteren Entwicklung in die praxisrelevante Forschung und in die Übersetzung dann in widerstandsfähige Kulturpflanzen gebracht wird.
Wenn in einer ferneren oder näheren Zukunft keine chemischen Pflanzenschutzmittel mehr angewendet werden, wie müssten denn dann die landwirtschaftlichen Systeme umgestellt werden?
Das ist ein ganz wichtiger Punkt, denn in unserem System, in dem wir uns heute bewegen, werden diese Techniken, wie sie im Moment laufen, nicht mehr funktionieren. Wir müssen also unsere Anbausysteme komplett neu denken. Wir müssen die Kulturpflanzen widerstandsfähiger gestalten. Dazu wird die Züchtung einen ganz großen Beitrag leisten. Wir müssen beispielsweise auch bei der Bodengesundheit anfangen, damit unsere Pflanzen optimal ernährt und auch widerstandsfähig sind und in diesem gesunden System leben können. Das bedeutet aber auch gleichermaßen, dass wir vielfältige Kulturen anbauen müssen in Raum und Zeit. Das heißt also in der Landschaft unterschiedliche Strukturen und Kulturpflanzen haben und auch über die Zeit, über die Anbaufolge eine große Diversität erreichen können. Es wird aber immer noch eine Herausforderung sein, für einen ausreichenden und qualitativ hochwertigen Anbau sein, beispielsweise Schaderreger, die aus der Luft in die Bestände einfliegen. Das können beispielsweise schädliche Insekten sein oder es können auch pilzliche Schaderreger sein, die wir nach wie vor dann auch in einem gegebenen Maß kontrollieren müssen. Und das wird eine große Herausforderung für die Zukunft auch sein.
24 europäische agrarwissenschaftliche Forschungseinrichtungen haben sich zusammengeschlossen und die Initiative für eine pestizidfreie Landwirtschaft unterzeichnet. Auch das Bundesforschungsinstitut für Kulturpflanzen, das Julius-Kühn-Institut. Von dem Institut sprach ich mit der Agrarwissenschaftlerin Silke Dachbrot-Saideh. Vielen Dank dafür. Sie werden das vielleicht kennen. Der Koffer ist gepackt, die Blumen versorgt und der Hund beim Nachbarn. Da offenbart der Blick in den Pass, dass er seit einem Jahr abgelaufen ist. Was tun? Schön wäre es ja, wenn man dafür nicht noch in die Stadt fahren müsste, sondern den Antrag schnell zu Hause am PC ausfüllen könnte. Und in einigen Städten ist das auch möglich. Das Institut der Deutschen Wirtschaft Köln hat die 100 größten deutschen Städte im Hinblick auf ihre Servicefreundlichkeit verglichen. Mein Kollege Dieter Nürnberger war bei der Vorstellung der Studie in Berlin dabei. Herr Nürnberger, wie fallen denn die Städte so im Vergleich aus, wenn es um die Belange der Bürger geht?
Nun, von der Qualität nicht so sehr. Natürlich gibt es Gewinner und Verlierer bei diesem Ranking, aber das generelle Niveau in diesem Bereich ist eher gering. Es geht in dieser Studie allein um die Online-Auftritte von Städten und Kommunen in Deutschland. Man könnte also sozusagen auch von Online-Behördengängen sprechen. Inwieweit ist das heute schon möglich? Was finden Verbraucher genau auf den jeweiligen Portalen der Verwaltungen? Wie hilfreich ist das? Ersetzt es mitunter sogar den oft mühsamen Weg zum Amt? Im Auftrag gegeben hat die Untersuchung der Eigentümer Verband Haus und Grund und durchgeführt wurde sie von IW Consult, einem Bewertungsunternehmen des Instituts der Deutschen Wirtschaft in Köln. 100 größere Städte wurden gewichtet und zur Überraschung vieler liegt Berlin auf Platz 1 in der Gesamtbewertung. Kai Warnecke, der Präsident von Haus und Grund.
Der Besuch im Bürgeramt ist so deprimierend, wie man das als Berliner kennt. Das haben wir nicht bewertet. Berlin punktet ganz eindeutig im Bereich des Müllmanagements und der Mobilität. Hier also das klare Kompliment an die Eigenbetriebe von Berlin, nämlich an die BSR, die Berliner Stadtreinigung, die das hervorragend online umsetzt, und auch an die BVG. Es ist also nicht die Verwaltung selbst, die für Berlin den ersten Platz sichert, sondern es sind die Tochterbetriebe, die hier ein ganz exzellentes Online-Angebot zur Verfügung stellen.
Noch ein Wort zur Qualitätseinordnung. Spitzenreiter Berlin hätte in Schulnoten ausgedrückt eine 3, also ein befriedigend bekommen. Und unter den Top 10 in der Gesamtbilanz liegen auch schon Städte, die nur eine 4 bekommen hätten. Man sieht also, das Niveau, wenn es um die Online-Nutzung kommunaler Dienstleistungen in Deutschland geht, das ist eher gering. Allerdings klappt doch einiges im Bereich Wohnen etwa. Hier schneiden beispielsweise Bonn und Regensburg gut ab.
Hier ist im Bereich Wohnen die Möglichkeit gegeben, sich online vorab für einen Umzug anzumelden. Man kann auch online gleich bezahlen. In Bonn beispielsweise ist es möglich, einen Wohnberechtigungsschein online zu beantragen und diesen ebenfalls gleich online zu bezahlen. Damit zeigen sowohl Regensburg als auch Bonn, dass man kommunale Dienstleistungen tatsächlich vollständig digitalisieren kann, wenn man es denn nur möchte.
Somit sei Deutschland noch weit entfernt von Ländern, die hier international Vorreiter seien. Die baltischen Länder werden ja da oft genannt. Und zur Forderung an die Politik gehört, dass vieles besser und gemeinsam umgesetzt werden könnte, sagt Kai Warnecke von Haus und Grund.
Man fragt sich eigentlich, warum es keine interkommunale Zusammenarbeit gibt, um Leistungen, die ja nun in Deutschland bundesweit identisch sind, wie zum Beispiel die Beantragung eines Meldescheins oder eines Wohnberechtigungsscheins, warum die offensichtlich in den deutschen Kommunen alle individuell immer wieder neu gestrickt und programmiert werden müssen.
Also interkommunale Zusammenarbeit würde da auch helfen, Geld zu sparen und damit zurück nach Köln.
Wie sich das Online-Service-Angebot der Städte in Deutschland unterscheidet, das hat uns Dieter Nürnberger erklärt. Bei Aktien zählt nicht nur ihr Kurs, sondern auch die Dividende, denn Aktiengesellschaften schütten einen Teil des Vorjahresgewinnes an ihre Aktionäre aus. In den vergangenen Jahren kam da je nach Branche einiges zusammen. Für dieses Jahr prognostizieren Wirtschaftsexperten, dass die Dividende im Schnitt um 5% zurückgehen wird oder mehr, je nachdem, wie lange die Corona-Pandemie die Weltwirtschaft belastet. Brigitte Scholtes hat überlegt, ob die Aktienanlage dennoch interessant ist.
Dividenden werden wieder interessanter für die Anleger in Zeiten, in denen die Zinsen für andere Geldanlagen beinahe null oder negativ liegen. Die Bedeutung der jährlichen Ausschüttung der Unternehmen sollte man nicht unterschätzen. Das zeige eine Studie von Allianz Global Investors, sagt Hans-Jörg Naumer, Leiter der Anlagestrategie der Fondsgesellschaft.
Wir haben nachgemessen, dass die Kurse von Unternehmen weniger schwanken, die verlässlich Dividenden auszahlen. Und das Zweite ist, Dividenden haben einen sehr, sehr soliden Beitrag zur Gesamtperformance. Das vergisst man ja gerne. Man guckt aufs Portfolio, schaut sich die Kurse an und denkt, das war wieder ein schlechter Tag oder eine schlechte Periode. Vergisst aber, dass man schöne Dividenden kassiert hat.
Wer 1974 begonnen habe, in europäische Aktien zu investieren, der habe 2/5 des Gesamtertrags daraus nur mit Dividenden erzielt, sagt Kapitalmarktexperte Naumer. Das klingt gut, doch sollte man die Dividende nicht als Zinsersatz ansehen, warnt Christian Kahler, Chefanlagestratege der DZ-Bank.
Regel Nummer 1 beim Dividendeninvestieren ist, die Dividende kann gekürzt werden. Dividendenausschüttung hängt vom Verlauf der Konjunktur ab und das sieht man dieser Tage. Also Dividende ist nicht der neue Zins, sondern man muss halt schon ein bisschen aufpassen, was man sich da kauft.
Wie wichtig das ist, das erleben in diesen Wochen etwa die Aktionäre der Deutschen Bank. Denn sie müssen für 2019 auf eine Ausschüttung verzichten. Auch die Anteilseigner von Daimler sind enttäuscht. Der Autokonzern kürzt seine Dividende stärker als erwartet auf nur noch 90 Cent je Aktie. Im Vorjahr hatte Daimler noch 3,25 Euro ausgeschüttet. Ist die Dividendenrendite also ein Kriterium bei der Auswahl der Aktien? Nicht das Einzige, sagt Kapitalmarktexperte Naumer.
Wir haben gerade eine Dividendenrendite von 3,4%. Das ist sehr ansehnlich europaweit. Aber man muss auch dazu sagen, ja, es sind am Ende Aktien. Also sie investieren in Aktien, sie profitieren von den Unternehmensgewinnen, aber sie schwanken auch mit den Aktienkursen, was ihre Anlage betrifft.
Die Dividendenrendite setzt die Dividende ins Verhältnis zum Aktienkurs. Doch sollte deren Höhe nicht der einzige Maßstab sein, warnt auch Christian Kahler von der DZ-Bank.
Schön ist es, wenn man eben verschiedene Größen sich anschaut, also zum Beispiel die Qualität des Unternehmens, das kann man an der Bilanz messen, die Qualität der Gewinnentwicklung, die Qualität des Managements und auch vielleicht eben auch schaut, ob das Unternehmen auch in der Vergangenheit immer Dividende gezahlt hat, idealerweise auch jedes Jahr angehoben hat oder wenigstens die Dividende stabil gehalten hat. Und dann kriegt man auch keine hundertprozentige Gewissheit rein, aber schon ein bisschen mehr Sicherheit.
Eine hohe Dividendenrendite ergibt sich aber auch dann, wenn der Aktienkurs des Unternehmens sich an der Börse schlecht entwickelt. Und das ist meist kein gutes Zeichen. Deshalb ist das Geschäftsmodell des Unternehmens von großer Bedeutung und Anleger sollten immer sowohl auf den Kurs als auch auf die Dividende achten, rät Marc Tüngler, Hauptgeschäftsführer der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz.
Es gibt tolle Unternehmen mit einer wahnsinnigen Kursperformance, die aber eine recht niedrige Dividendenrendite haben. Also eine Dividendenrendite sagt noch lange nichts aus, weil wenn der Kurs durch die Decke geht, dann kann auch die Dividende gerne mal hinten anbleiben. Man muss die Gesamtbetrachtung hier anstellen und das ist eben Kurs plus Dividende.
Hinzu kommt, Unternehmen, die stark wachsen, zahlen oft gar keine Dividende. Auf solche Titel würde man mit einer reinen Dividendenstrategie verzichten, warnt Christian Kahler von der DZ-Bank.
Für Anleger ist es eigentlich besser, auf Wachstumsaktien zu setzen, die halt enorm wachsen können und auch nicht Dividende auszahlen, weil sie diesen Ertrag, diesen Gewinn quasi für das Wachstum des eigenen Unternehmens brauchen. Facebook, Amazon, da gibt es noch genügend Unternehmen, wo man halt wirklich sieht, die zahlen keine Dividende aus, weil es eben in zukünftiges Wachstum investiert wird. Und man sieht auch anhand verschiedener Kennzahlen, dass es sehr, sehr vernünftig gemacht wird.
Keine Lust auf Nullzinsen, Geldanlage in Aktien. Viel mehr dazu erfahren Sie morgen ab 10.08 Uhr im Marktplatz hier im Deutschlandfunk.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Im christlichen Glauben beginnt heute die Fastenzeit und auch nicht religiöse Menschen nehmen diese Tradition oft zum Anlass, um über ihr Konsum und ihre Lebensgewohnheiten nachzudenken. Da wird manch guter Vorsatz gefasst, mit dem Rauchen aufhören, weniger Fleisch essen oder immer nur noch mit dem Fahrrad in die Stadt fahren. Gute Ideen, die allerdings schnell vergessen werden. Umfragen zufolge werden nur etwa 5% aller Vorsätze auch langfristig umgesetzt. Mit etwas Geschick lassen sich die Erfolgschancen aber erhöhen. Der Verbrauchertipp von Anne Debus.
Also ich würde ganz gerne mal abnehmen, da bin ich wahrscheinlich nicht der Einzige, aber irgendwie klappt das nicht.
Ich wollte ja gerne mal tanzen gehen mit meinem Göttergatten. Aber leider hat man ja 1000 Ausreden. Man ist ja im Urlaub oder einem tut der Fuß weh, dann ist Tanzen auch nicht so gut.
Gewohntes Verhalten zu ändern widerstrebt unserem Gehirn. Gewohnheiten sind evolutionär betrachtet nämlich von Vorteil. Sie ersparen uns ständige Entscheidungen und machen uns damit schneller, erklärt der Hirnforscher Dr. Henning Beck.
Also wenn wir immer flexibel mit allem, was wir erleben, immer wieder neu denken müssten, das wäre sehr aufwendig, das wäre auch sehr langsam. Und deswegen gibt es eben solche Handlungsmuster, solche Gewohnheiten als Sicherheit und als Denkbeschleuniger.
Gewohnheiten sind deshalb tief im Gehirn verankert. Entsprechend schwer fällt es, sie zu ändern. Sportwissenschaftler Dr. Ingo Frohböse berät Menschen, die ihre Fitness verbessern möchten. Sein erster Tipp? Jeden Vorsatz klar und deutlich formulieren.
Wenn man schon sagt, ich müsste mal wieder, dann geht es schon mal schief. Ich werde morgen um 8 Uhr loslegen. Das ist schon mal ganz wichtig, dass man sich klare, eindeutige Vorgaben macht.
Tipp Nummer 2, größere Vorsätze immer in kleine Schritte unterteilen. So bekommt man rasch Erfolgserlebnisse und die braucht das Gehirn, um alte Gewohnheiten durch neue zu überschreiben. Wer etwa abnehmen will, sollte also nicht gleich 10 Kilo auf einmal anpeilen.
Wir haben wirklich alle Motivationstiefs, die sind so zwischen 6 und 8 Wochen tauchen die auf. Die hat jeder, ist völlig normal. Das heißt, wir müssen uns Ziele setzen, die innerhalb von 6 bis 8 Wochen erreichbar sind. Indem man zum Beispiel sagt, ich möchte 2 Kilo oder 1 Kilo abnehmen. Das macht das Leben dann viel attraktiver, weil man kann sich dann belohnen.
Ebenfalls hilfreich, das Ziel mit Emotionen verknüpfen. Beispiel abnehmen. Natürlich reduziert man durch Gewichtsabnahme sein Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Als Anreiz ist das aber zu theoretisch. Besser ist, man stellt sich das wohlige Gefühl vor, im nächsten Urlaub schlank über den Strand zu laufen. Der Neurowissenschaftler Henning Beck.
Gefühle, Emotionen sind so eine Art beschleunigtes Denken, also so eine Art Abkürzung des Lernens. Man muss nicht groß sich Sachen überlegen, sondern du fühlst es in einem Moment. Und die Schaltkreise, die im Gehirn das steuern, sind so robust, dass man darüber sehr schnell Handlungsänderungen umsetzen kann. Und deswegen ist es so wichtig, dass man da nicht so verkopft dran geht, sondern durchaus emotional, wenn man so will.
Dabei hilft es, das Ziel zu visualisieren. Denn auch Bilder verarbeiten wir im Gehirn eher auf emotionaler Ebene. Sportwissenschaftler Ingo Frohböse nennt ein Beispiel, vorgelebt von einem seiner Bekannten.
Der hat das so gemacht, der hat sich ein Bild von Men's Health, wo die Jungs mit den schicken Sixpacks da vorne drauf sind, das hat er sich an den Kühlschrank getackert und hat dann jeden Morgen, wenn er aufgestanden ist, immer auf dieses Bild geschaut. Das hat bei ihm funktioniert.
Und insgesamt macht man es sich am besten so leicht wie möglich, gerade beim Sport. Heißt, eine Sportart wählen, die man mag und die möglichst wenig Aufwand erfordert. Und am besten nach jedem Training die Sporttasche sofort wieder neu packen und bereitstellen. Dann hat man beim nächsten Mal ein Hindernis weniger.
Denn ganz viel Angang letztendlich ist mir dadurch weggenommen, weil die Tasche ist fertig. Ich muss einfach in die Schuhe schlüpfen und schon kann ich loslegen.
Vielleicht stellen Sie die Tasche auch so in den Weg, dass Sie drüber fallen. Wie man gute Durchsätze besser durchhält, das hat uns Anne Debus erklärt. Das Bundesverfassungsgericht leitet aus dem Grundgesetz ein Recht auf selbstbestimmtes Sterben ab. Mehr über dieses Urteil hören Sie gleich hier im Deutschlandfunk bei den Informationen am Mittag. An dieser Stelle verabschiedet sich Britta Fecke. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.